HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Dirk Wagner herzlich willkommen.
Ausspähen unter Freunden, das geht gar nicht.
Dänemark hatte einen großen Vorteil, und zwar gingen große Mengen Internetverkehr durch Dänemark. Dänemark hatten einfach den Zugang.
Ich will nicht über anonyme Quellen spekulieren, aber das ist eine sehr ernste Angelegenheit für viele Länder, auch für Dänemark.
Zynismus darüber, dass in der Tat auch befreundete Nachrichtendienste Spitzenvertreter anderer Länder abhören und bespitzeln, das ist schon ziemlich grotesk. Es ist ein kleiner Hinweis darüber, dass sie doch ein ziemliches Eigenleben führen.
Zwischen Verbündeten muss es selbst oberflächlich betrachtet Vertrauen und ein Mindestmaß an Kooperation geben.
Man muss das System von Nachrichtendiensten verstehen. Es geht hier nicht um Freundschaften, es geht hier nicht um moralisch-ethische Ansprüche. Es geht darum, Interessen durchzusetzen.
Ich glaube, dass auch westliche Demokratien funktionsfähige und tüchtige Nachrichtendienste brauchen. Aber dass die sich gegen sich selbst richten, das ist in der Tat absurd.
Ja, es gibt doch einige Situationen, bei denen wir ganz genau festhalten können, wann jemand aus der Politik etwas gesagt hat, das offenbar nicht stimmt. Dieser berühmte Satz von Angela Merkel aus dem Jahr 2013 ist so ein Beispiel. Ausspähen unter Freunden, das geht gar nicht. Können wir schon mitsprechen? Es ging aber doch. Und so gesehen hat sich die Kanzlerin damals gegen die Fakten gestemmt. Wobei wir ehrlicherweise sagen müssen, dass dieser Satz auch genau so gemeint war, nach dem Motto Ausspähen unter Freunden, das darf eigentlich gar nicht sein. Damals ist zum ersten Mal klar geworden, wenn auch nur in Umrissen, was wir heute als die NSA-Affäre kennen. Dieser Geheimdienst hatte unter anderem auch Politikerinnen und Politiker hier bei uns in Deutschland ausspioniert. Die NSA bekam dabei Unterstützung aus Dänemark. Das ist jetzt erst bekannt geworden und macht die Sache auf den ersten Blick sogar noch schlimmer. Denn wir sind doch befreundet mit den Vereinigten Staaten, so als Land insgesamt, wird uns auch immer wieder gesagt. Vielleicht liegt aber auch genau da der Irrtum. Möglicherweise geht sowas dann nicht, dass ein Staat mit dem anderen befreundet ist. Es heißt ja häufig, in Wahrheit gäbe es keine Freundschaft in diesem Bereich, sondern nur Interessen. Blöd allerdings, wenn die eigenen Interessen dann zu Lasten des anderen gehen, der doch eigentlich ein Freund sein sollte. Da wäre es nur folgerichtig, wenn sich alle gegenseitig ausspionieren, um Waffengleichheit herzustellen. Das schauen wir uns heute genauer an. Und es geht doch, Ausspähen unter Freunden, so heißt die Ausgabe heute. Auf Dänemark kommen wir natürlich auch noch zu sprechen, denn das verwundert schon, dass ausgerechnet dieses kleine Land eine so große Rolle spielt bei dem Ausspionieren von sogenannten Freunden in Europa. Das alleine wäre aber noch nicht so viel Aufregung wert gewesen. Es gehört in den Kontext dieser NSA-Affäre und die ist dann doch ein paar Nummern größer. Die NSA ist einer der Geheimdienste in den USA. Er sammelt vor allem Daten auf der ganzen Welt und wertet sie aus für die Regierung in Washington. So kam es, dass sogar Angela Merkels Handy abgehört wurde. Die ganze Dimension wurde allerdings erst klar, als sich ein Untersuchungsausschuss des Bundestages mit der Angelegenheit beschäftigt hat. 2017 wurde der Abschlussbericht vorgelegt und schon damals musste allen klar gewesen sein, worum es da geht, dass auch der Bundesnachrichtendienst hier in Deutschland seine Finger mit im Spiel hatte.
Ganz am Anfang der Affäre, da stand ein Satz wie in Stein gemeißelt. Ein Satz, der schon ein Ende hätte sein können, bevor der ganze Schlamassel für den Bundesnachrichtendienst überhaupt erst anfing. Der Satz ging so.
Der Vorwurf der vermeintlichen Totalausspähung in Deutschland ist vom Tisch.
Gesagt hat ihn Ronald Pofalla, CDU. Am 12. August 2013 war das, Pofalla-Chef des Bundeskanzleramtes. Zwei Monate davor hatte der Whistleblower Edward Snowden den Stein ins Rollen gebracht. Er hatte Details enthüllt über Sperrprogramme des US-Geheimdienstes NSA. Eine deutsche Beteiligung? Noch wollte niemand davon wissen. Ein riesiger Irrglaube, wie sich bald zeigt. Knapp ein Jahr später berichten NDR, WDR und die Süddeutsche Zeitung über die Operation Iconal. Geheime Akten belegen eine Zusammenarbeit von Bundesnachrichtendienst und NSA. Telefon- und Internetdaten wurden aus Pullach nach Bad Aibling weitergeleitet. Hier sitzt die NSA in Deutschland. Der NSA-Untersuchungsausschuss hat da schon längst die Arbeit aufgenommen. Die Mitglieder, konfrontiert mit den neuen Erkenntnissen, fühlen sich veräppelt. Hans-Christian Ströbele von den Grünen sagt zu dieser Zeit:
Ich bin bisher immer davon ausgegangen, dass die vielleicht mal 5 gerade sein lassen, aber dass die uns in dem Maße das Gegenteil von dem erzählen, was wahr ist, das habe ich so nicht für möglich gehalten.
Immer mehr Details kommen ans Licht, immer größer wird die Verwicklung des BND. Wir sind im März 2015. Auch Daten von deutschen Bürgern sollen weitergegeben worden sein, Filter nicht funktioniert haben. Die eigenen Daten, geschützt vom Grundgesetz, in den Händen der NSA. Gesammelt in Frankfurt, in einem Netzknoten der Telekom. Jetzt sollen auch Köpfe rollen. Die damalige SPD-Generalsekretärin Jasmin Fahimi.
Dort hat offensichtlich der BND ein Eigenleben entwickelt, das wir nicht akzeptieren können. Der BND muss hier kontrolliert und beaufsichtigt werden und die Aufsichtskontrolle über das Kanzleramt hat offensichtlich versagt.
Im Visier die Ex-Chefs des Kanzleramtes. Thomas de Maizière 2005 bis 2009, Frank-Walter Steinmeier 1999 bis 2005. Ihre Behörde soll den BND kontrollieren, den Geheimdienst also mit dem ausgeprägten Eigenleben. Wer, wie was, wieso, weshalb, warum, die Schuld tragen am Versagen möchte niemand. Der Untersuchungsausschuss am Rande der Resignation. Dazu Mitglied Christian Fliesek, SPD.
Man schlägt sich ja wirklich mit der Hand vor die Stirn. Niemand ist in der Lage, mal deutlich zu sagen, wo Fehler passiert sind und wer persönlich vielleicht auch die Verantwortung für solche Fehler zu übernehmen hat. Ich sehe das als ein Problem an, weil hier ein schwarzer Peterspiel stattfindet.
Was sagt eigentlich der BND dazu? Lange Zeit wird geschwiegen, das Innenleben sei geheim. Keine griffigen Aussagen im Untersuchungsausschuss, zumindest öffentlich. Viele Wissenslücken und später sogar offenbar der Versuch, in den U-Ausschuss geschönte Akten einzuspeisen. Trotzdem, BND-Präsident Gerhard Schindler sagt bei der Vorstellung des Neubaus der Zentrale des Nachrichtendienstes in Berlin diesen interessanten Satz.
Wir sind dankbar für das gewachsene Interesse der Öffentlichkeit an unserer Arbeit, denn es gibt uns Anlass, unsere Arbeit zu erklären und auch der Öffentlichkeit Rede und Antwort zu stehen.
Soweit die Zusammenfassung von Aydoğan Makasçı und diese Aussage am Ende war schon originell von Gerhard Schindler, dem damaligen Präsidenten des Bundesnachrichtendienstes und nach dem Motto, ja, schön, dass sich jetzt so viele Leute für den BND interessieren. Normalerweise haben Geheimdienste gar kein Interesse daran, dass wir in der Öffentlichkeit viel davon mitbekommen, was sie so treiben. Deswegen sind es ja auch Geheimdienste. Thomas Jäger ist Professor für internationale Politik und Außenpolitik an der Universität in Köln. Schönen guten Tag.
Grüße, Herr Wagner.
Damals war viel von einem Vertrauensbruch die Rede. Wie viel Vertrauen gegenüber den USA ist denn wirklich verloren gegangen?
Gar keins. Denn man hatte das nicht. Nein, das ist ja...
man hat das schon vorher nicht.
Ja, aber in diesen Fragen hat man doch kein Vertrauen miteinander. Jeder, der im Bereich der Politik, der Wirtschaft eine Führungsposition einnimmt, weiß, dass er Ziel von Abschöpfungen ist. Man will wissen, was diese Personen denken, was sie tun, mit wem sie reden. Das ist das eine. Und das andere ist, es war ja bekannt, dass eben anlasslos, breitflächig Daten gesammelt wurden, Metadaten. Also wer mit wem spricht, wie lange man spricht, welche Kontakte wer hat, die man dann in die zweite und dritte Reihe bis damals nachverfolgt hat. Alles unter dem Label der Terrorismusbekämpfung. Und da hat man sich ja keine Illusionen drüber gemacht. Es war nur sozusagen doof, dass es rausgekommen ist.
Ja, in der Tat. Und so ganz leicht will ich Sie da jetzt doch nicht rauslassen. Also sind da die Nachwehen dieser Affäre heute wirklich nirgendwo mehr spürbar in unseren Beziehungen zu den USA?
Nein, sie sind nicht spürbar und zwar deshalb, weil man professionell die Dienste miteinander umgehen und weil sich das politische Führungspersonal sehr wohl darüber im Klaren war, was da geschehen ist. Nehmen Sie den Fall des sogenannten No-Spy-Abkommens. Das ist das Nächste, was Ronald Profalla damals angelegt hat. Dann wurde die Öffentlichkeit in Deutschland beruhigt, dass man jetzt mit den Vereinigten Staaten ein Abkommen abschließt, sich gegenseitig nicht mehr auszuspionieren. Das hat der Regierungssprecher gesagt. Das hat die Bundeskanzlerin gesagt. Das Eigentümliche daran war, dass die Amerikaner nie auch nur die Absicht hatten, darüber zu reden, weil sie das nicht tun. Die Amerikaner sind eng verbunden in der sogenannten Gruppe der Five Eyes, der 5 Augen, mit Kanada, Großbritannien, Australien, Neuseeland. Das ist eine historisch gewachsene Gruppe, die Informationen untereinander tauscht, die sich gegenseitig in Anführungszeichen vertraut, mit klaren Regeln. Und alle anderen, die sind entweder mehr oder weniger befreundet, aber sind alle Ziel von Spionage.
Also Das wäre gegen die Interessen der USA gewesen, wenn die sich auf so ein Abkommen eingelassen hätten. Aber interessant ist ja auch, Sie haben Ronald Pofalla gerade erwähnt mit diesem berühmten Satz, der ja damals auch zitiert wurde, dieser Vorwurf der Totalausspähung ist vom Tisch. Es wurde damals, finde ich, sehr auffällig versucht, auch hier in Deutschland das Ganze kleinzureden, auch das wahre Ausmaß dieser Angelegenheit. Können wir das so interpretieren, dass da auch die Loyalität gegenüber den USA so groß war oder so groß ist, die Amerikaner auf keinen Fall schlecht dastehen zu lassen?
Na, man steht ja selbst schlecht da in diesem Fall. Weil die eigentliche Frage, wenn es heißt, das Handy der Bundeskanzlerin wurde ausspioniert, ist doch nicht, hoch, was haben die Amerikaner da gemacht, sondern welche Deppen schützen denn dieses Handy? Das ist doch die eigentliche Frage. Also man sieht,
ist ein Argument,
die können es nicht. Ne? Und dass alle anderen das gern wollen und nicht nur die Amerikaner übrigens, das ist klar. Es gab zu dieser Zeit ja auch ein Telefonat von Hillary Clinton, das von deutschen Diensten abgefangen wurde. Und auch sowas ist mal vorgekommen. Wenn man es kann, dann macht man das eben. Aber Staaten versuchen sich natürlich auch, vor allem ihr Führungspersonal zu schützen. Und das ist hier schlicht misslungen.
Und es wäre auch gar nicht im deutschen Interesse gewesen, wahrscheinlich, wenn rausgekommen wäre, was ja zum Teil auch rauskam, was der BND so alles treibt, also unser Geheimdienst.
Das ist richtig, das ist eine enge Kooperation mit den Vereinigten Staaten. Die liegt, so sagt es die Bundesregierung, im Interesse Deutschlands. Und das ist eben dann rausgekommen. Und man kann ja die juristische Seite betrachten, um die politischen Folgen zu sehen. Wer ist denn verklagt worden deswegen? Nichts ist passiert. Mhm. Es gab noch nicht mal Anklagen und die sozusagen die Strafverfolgung, was das Handy von der Bundeskanzlerin angeht, die hat man dann eingestellt. Also da ist nicht wirklich was hinter.
Und dann lassen Sie uns noch mal kurz auf der politischen Ebene bleiben, weil ich das wirklich spannend finde. Wir schauen nachher noch auch auf die Technik. Was genau wurde da wie abgegriffen an Daten? Aber das ist ja die eine Ebene, die technische. Das andere ist die politische. In welcher Beziehung stehen die denn zueinander?
Naja, politisch kann man so miteinander umgehen, wie man sich technisch schützen kann. Ne? Denn die Dienste versuchen ja herauszubekommen, was Regierungen denken. Das hängt ja damit zusammen, dass man, wenn man sich etwa in Regierungskonsultationen sieht, nicht immer denkt, jeder geht so ehrlich miteinander um. Wenn alle ehrlich wären, bräuchte man die Dienste nicht, die versteckten Motive herausfinden. Die wissen, was wirkliche Absicht ist oder wo zum Beispiel in Verhandlungen die roten Linien sind. Wie weit ist eine Regierung kompromissbereit? Wo kann sie nicht mehr? All das wüsste man gern. Man weiß gern, wie die Personen miteinander in Beziehung stehen. Und das versucht man auf der einen Seite herauszukriegen, der eine Staat, und der andere versucht es zu schützen. Und die Technik, die muss eben den Schutz bieten, sonst ist man politisch offen.
Das heißt, es geht am Ende um das Abschätzen von Situationen, von Risiken, auch in den Beziehungen der Staaten zueinander. Also, dass man vorher schon weiß, ja, was kommt da möglicherweise auf uns zu bei irgendeinem Termin.
Ja, natürlich. Nehmen wir doch jetzt den Fall, wir werden die Woche noch den G7-Gipfel haben. Mhm. Man weiß in den Vereinigten Staaten schon gern, was zum Beispiel die Bundesregierung Russland politisch denkt. Was haben wir für Vorstellungen? Was steckt wirklich hinter Nord Stream? Welche Motive vermutet man da, dass das eine wirtschaftliche Sache ist? Glaubt ja keiner. Wie ist das in Frankreich? Wie ist das in Polen? All das will man zusammen wissen und das wollen nicht nur die Amerikaner wissen. Das will man in Moskau wissen und das will man eben auch in Berlin wissen.
Thomas Jäger, Professor für internationale Politik und Außenpolitik an der Universität in Köln. Haben Sie besten Dank. Die sogenannte NSA-Affäre hat bewiesen, dass Abhören und Ausspähen unter Freunden doch geht, dass es sogar eher zum Alltag gehört. Vielleicht ist der Begriff Freundschaft da ja auch der falsche oder diese Freundschaft wird schlicht ausgenutzt. Darum geht's in dem Märchen Der ergebene Freund des irischen Schriftstellers Oscar Wilde. Da kommt ein ganz bestimmter Freund immer dann zum kleinen Hans, wenn er etwas von ihm will.
Der kleine Hans hatte eine große Menge Freunde. Aber der treueste von allen war der große Müller Hugo. Ja, so ergeben war der reiche Müller dem kleinen Hans, dass er nie an dessen Garten vorüberging, ohne sich über den Zaun zu lehnen und sich einen großen Strauß oder eine Handvoll süßer Kräuter zu pflücken. Wahre Freunde sollen alles gemeinsam haben, pflegte der Müller zu sagen, und Klein Hans nickte dazu und lächelte und war sehr stolz darauf, einen Freund mit so vornehmen Gedanken zu haben. »Hans«, sagte der Müller, »ich will dir meine Schubkarre geben. Sie ist zwar nicht im besten Zustande, eine Seite fehlt, aber trotzdem will ich sie dir geben. Ich weiß, das ist sehr edelmütig von mir, und viele Leute würden mich für ganz verrückt halten, weil ich mich davon trenne, aber ich bin nun einmal nicht so wie die anderen.« Nun, das ist wirklich sehr edelmütig von dir. Ich kann sie sehr leicht instand setzen, denn ich habe im Hause eine Holzplanke. Eine Holzplanke? Fragte der Müller. Denk mal, die brauche ich gerade für mein Scheunendach. Das hat ein großes Loch. Es ist doch seltsam, wie eine gute Tat immer eine andere zur Folge hat. Ich gebe dir meinen Karren und nun gibst du mir deine Holzplanke. Bitte hol mir doch das Brett gleich, denn ich will gleich heute noch die Arbeit an der Scheune machen lassen. Natürlich, rief der kleine Hans, und er rannte in den Schuppen und schleppte das Brett heraus. »Es ist ja kein sehr großes Brett«, sagte der Müller, »und ich fürchte, es wird dir zur Reparatur des Karrens nicht viel übrig bleiben, wenn mein Scheunendach damit geflickt ist. Aber das ist natürlich nicht meine Schuld. Und da ich dir nun meinen Karren geschenkt habe, wirst du mir auch sicher gern ein paar Blumen dafür geben wollen. Hier ist der Korb und mach ihn recht voll.«
Später noch mehr von dieser sehr einseitigen Freundschaft. Und es geht doch, Ausrufezeichen, ausspähen unter Freunden. Darum geht's heute bei der Tag. Wie viel da dann doch geht auf internationaler Ebene, das ist erst vor einer Weile wieder klar geworden. Ein Netzwerk von Journalisten und Journalistinnen hat weiter recherchiert in der Angelegenheit dieser NSA-Affäre und dabei herausgefunden, dass die USA beim Ausspionieren Gesellschaft hatten. Jennifer Lange erklärt, worum es da geht, und auch ihr Bericht beginnt mit einem berühmten Zitat.
Angela Merkel ist 2013 sehr klar.
Ausspähen unter Freunden, das geht gar nicht.
Damals war durch die Snowden-Enthüllungen bekannt geworden, dass der US-Nachrichtendienst NSA ihre Telefonate und SMS ausspioniert hatte. Die neuen Recherchen zeigen jetzt, dass dabei wohl der dänische Geheimdienst geholfen hat.
Dänemark hatte einen großen Vorteil, und zwar ginge großen Mengen Internetverkehr durch Dänemark. Dänemark hatten einfach den Zugang.
Erklärt Thomas Wegener-Fries, dänischer Experte für die Arbeit von Geheimdiensten. Bei Kopenhagen liegt ein wichtiger Internetknotenpunkt verschiedener Unterseekabel. Abgehört wurden über diesen Knotenpunkt neben Merkel und dem ehemaligen Außenminister Frank-Walter Steinmeier auch der damalige SPD-Kanzlerkandidat Per Steinbrück. Das haben Geheimdienstquellen dem dänischen Rundfunk erklärt, der dazu mit NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung recherchiert hat. Konfrontiert mit dieser Neuigkeit schwankt Per Steinbrück zwischen Spott und Zynismus.
Spott darüber, was wollten die denn damit eigentlich bezwecken? Zynismus darüber, dass in der Tat auch befreundete Nachrichtendienste Spitzenvertreter anderer Länder abhören und bespitzeln, das ist schon ziemlich grotesk. Es ist ein kleiner Hinweis darüber, dass sie doch ein ziemliches Eigenleben führen.
Die dänische Regierung weiß von der Spionage wohl spätestens seit 2015. Die deutsche Bundesregierung erklärte auf Anfrage, erst durch diese Recherche darüber informiert worden zu sein. Steinbrück beschäftigt vor allem, dass er mit dem damaligen amerikanischen Präsidenten Obama bei einem Treffen 2013 über die NSA-Affäre gesprochen habe, aber der sei seinen Fragen ausgewichen.
Wenn Sie so wollen, habe ich immer nach so einer Art Stück Seife gegriffen und weg war es.
Der Vorsitzende des NSA-Bundestagsuntersuchungsausschusses, Patrick Sensburg, ist von den neuen Enthüllungen nicht überrascht. Solche Abhöraktionen seien gängige Praxis.
Man muss das System von Nachrichtendiensten verstehen. Es geht hier nicht um Freundschaften, es geht hier nicht um moralisch-ethische Ansprüche. Es geht darum, Interessen durchzusetzen.
Martina Renner, damals die Obfrau der Linken im Untersuchungsausschuss, erklärt, wie das ihrer Erfahrung nach üblicherweise abläuft.
Wenn die NSA Software oder Hardware überlässt für Überwachung, dann erwartet sie eine Gegenleistung. Die Gegenleistung ist, dass dann der europäische Nachrichtendienst Ziele, die die NSA übermittelt, ausspioniert und die Daten, die dabei gewonnen werden, wieder an die USA ausleitet.
Auf Anfrage wollten weder die NSA noch der dänische Geheimdienst oder die dänische Regierung die Recherche kommentieren. Renner fordert, dass die Bundesregierung aus der nun bekannt gewordenen Ausspähaktion durch die Dänen endlich ihre Konsequenzen zieht.
Sie hat ja nach dem Untersuchungsausschuss und nach den Snowden-Leaks gesagt, sie verankert jetzt einen 360-Grad-Blick. Also sie guckt, was Überwachung und Ausforschen angeht, nicht nur hinsichtlich der Länder, die sie immer im Verdacht hat, Russland, China, Nordkorea und sowas, sondern sie nimmt halt auch an, dass es durchaus auch solche Attacken von sogenannten befreundeten Staaten gibt.
Zudem kritisiert die linken Politikerin, dass die Regierungen ihre Geheimdienste nicht effektiv kontrollierten, sondern zulassen, dass sie ein Eigenleben führen. Per Steinbrück sieht das etwas anders.
Ich glaube, dass auch westliche Demokratien funktionsfähige und tüchtige Nachrichtendienste brauchen. Aber dass die sich gegen sich selbst richten, das ist in der Tat absurd.
Der deutsche Nachrichtendienst BND hat in der Vergangenheit jedoch Ähnliches gemacht und Politiker anderer befreundeter Staaten abgehört, auch US-amerikanische Politiker.
Jennifer Lange über die neuen Erkenntnisse rund um die NSA-Affäre. Georg Mascolo war an diesen Recherchen beteiligt, die hier in Deutschland vom NDR, dem WDR und der Süddeutschen Zeitung geleitet wurden. Schönen guten Tag, Herr Mascolo.
Hallo, guten Abend.
Mussten Sie auch schmunzeln eben, als herauskam oder eben nochmal illustriert wurde, auch dass sogar der Kanzlerkandidat Peer Steinbrück ausspioniert wurde damals? Ich meine, das war noch mitten im Wahlkampf.
Naja, wir kannten ja eine ganze Reihe von Zielen, die in der Vergangenheit von der NSA abgehört worden sind. Dazu gehörte die Kanzlerin, dazu gehörte auch der heutige Bundespräsident, damals Außenminister. Peer Steinbrück fehlte, sagen wir mal, in all dem. Aber es gab eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass es nur eine Frage der Zeit sein würde, bis sich herausstellen würde, dass auch er zu einem Ziel der NSA gehört.
Müssen wir also davon ausgehen, dass die NSA einfach alles abgreift, was sie bekommen kann an Informationen, wenn es auch nur auf Verdacht ist?
Na, ich will zunächst sagen, dass das hier ja, wenn man so will, eine Spätfolge der Snowden-Enthüllung ist, dass in Dänemark die Praktiken untersucht worden sind, der engen Kooperation zwischen Dänemark und der NSA, die übrigens Tradition hat. Da geht es nicht darum, wie groß ein Land ist, sondern Geografie spielt eine ganz wesentliche Rolle. Wir haben es gerade gehört, durch Dänemark laufen wichtige Internetknotenpunkte, Erd- und Seekabel. Das heißt, die haben einen sehr guten Zugriff auf Kommunikation. Und was wir alle nicht wissen, ist, in welchem Umfang eigentlich die USA nach den Snowden-Enthüllungen ihre Praktiken verändert hat. Das hat ja in diesen Tagen auch eine Botschaft gegeben, beispielsweise der norwegischen Regierung, die sagt, ihr sei von der amerikanischen Seite versichert worden. Ich fasse es jetzt mal untechnisch zusammen, dass dieses Dinge der Vergangenheit seien. Und ich würde erwarten, dass jetzt auf dem G7-Gipfel und auch auf dem NATO-Gipfel der heutige Präsident Joe Biden danach gefragt werden wird von den Verbündeten. Was sind eigentlich eure Praktiken? Setzt ihr das fort oder setzt ihr es nicht fort?
Also einiges an politischen Folgen ist dann doch zu beobachten, wobei natürlich die Grundfrage weiterhin offenbar so beantwortet wird, dass das schon in Ordnung ist, sich gegenseitig auszuspionieren. Das werden wir heute in unterschiedlichen Ausprägungen auch nochmal hören. Aber bevor wir darauf auch nochmal kommen, mich interessiert, wie das technisch funktioniert. Es ist immer von einem Unterseekabel die Rede und von Internetknotenpunkten. Das kann ich ja jetzt nicht mit der Ausrüstung aus dem Supermarkt anzapfen. Wie geht sowas?
Sagen wir mal, das Allereinfachste ist, wenn Sie einen Zugriff auf das Kabel selbst haben, und zwar sinnvollerweise da, wo es an Land kommt. Das haben wir beispielsweise auch in Frankfurt gesehen. Sie bauen, wenn Sie so wollen, zu diesem Kabel eine Art Abzweig, können sich fast vorstellen wie eine Weiche bei der Eisenbahn, und leiten diese Lichtdaten aus dem Lichtwellenleiter aus, der die Kommunikation beinhaltet. Die USA haben aber vor vielen Jahren beispielsweise auch schon ein Atom-U-Boot eigens umgerüstet, um solche Operationen auf dem Meeresgrund vornehmen zu können. Also dann, wenn Sie keinen Verbündeten, keinen Partner finden, der Ihnen einen solchen Zugang zum Kabel ermöglicht. Also da wird ein ungeheurer Aufwand getrieben. Und mir haben es mal diejenigen, die an solchen Operationen beteiligt gewesen sind, im Grunde fast beschrieben wie eine chirurgische Arbeit. Man muss dieses Kabel aufschneiden, man muss aufpassen, dass das Licht nicht verloren geht, weil dann auch Daten verloren gehen würden. Und dann wird ein Abzweig angesetzt, der diese Daten wiederum ausleitet zu den Filtern der Geheimdienste.
Das wiederum erinnert mich doch ein bisschen an James Bond wieder. Wir hatten es ja vorhin davon, dass eigentlich Geheimdienste ja mit Agenten arbeiten, also mit dem U-Boot. Das geht so ein bisschen in die Richtung, aber alles andere, wenn ich Sie richtig verstehe, ist dann doch mehr die Arbeit von ja, Computerhackern?
Es ist die Arbeit von Technikern jedenfalls und man darf nicht vergessen, dass es nur dann gelingt, wenn beispielsweise Telekommunikationsunternehmen so auch gesetzlich verpflichtet werden, wenn sie irgendwie daran mitwirken. Das ist sicher die gebräuchlichste Methode. Wir sehen vergleichsweise selten James Bond, sondern wir sehen gesetzliche Regeln, die in solchen Ländern erlassen worden sind, die den Geheimdiensten ganz legal den Zugriff auf diese Daten erlauben.
Es geht bei uns heute immer wieder um den Begriff der Freundschaft. Wie wird das denn in Dänemark gesehen? Also gibt es da irgendwelche Reaktionen, dass der Geheimdienst dort einen befreundeten Staat, nämlich Deutschland, mit ausspioniert hat oder zumindest dabei geholfen hat?
Ja, es gibt heftige Reaktionen in Dänemark. Es gibt aber, ich würde sagen, fast noch heftigere Reaktionen Wohnen in Schweden und in Norwegen, zwei der Länder, die davon betroffen gewesen sind. Auch der französische Präsident hat gesagt, er möchte jetzt gerne wissen, was da eigentlich geschehen ist, wobei ich nicht ganz sicher bin, ob die Franzosen und nicht gerade die Franzosen zu ähnlichen Praktiken greifen. Aber sagen wir mal, das alte Merkel-Wort ist wieder ein Stück in Mode gekommen. Abhören unter Freunden gehört sich nicht. Und in der Tat hat sich mir nie erschlossen, wie man in der NATO in einem Verteidigungsbündnis beieinander sein kann und auch Ängste, außenpolitische und militärische Geheimnisse miteinander teilt und sich dann gleichzeitig ausspioniert. Da mag hier oder da mal ein kleiner Brocken an Informationen herauskommen, aber ich habe das ehrlich gesagt immer für ziemlichen Unsinn gehalten, bei dem der Schaden, der Vertrauensschaden, der angerichtet wird, doch viel größer ist als der Nutzen.
Sagt der Journalist Georg Mascolo. Besten Dank, wir reden gleich noch mal weiter miteinander. Um eine sehr einseitige Freundschaft geht's im Märchen von Oscar Wilde, Der ergebene Freund.
Am nächsten Tag rankte der kleine Hans gerade Geißblatt über die Tür, als er den Müller hörte, der ihn von der Landstraße aus rief. Da stand der Müller mit einem großen Sack Mehl auf dem Rücken. »Lieber kleiner Hans«, sagte er, »würdest du wohl so gut sein, mir diesen Sack Mehl auf den Markt zu tragen?« »Es tut mir so leid«, sagte der kleine Hans, »aber ich habe heute wirklich viel zu tun.« »Na, weißt du«, sagte der Müller, »in Anbetracht dessen, dass ich dir meinen Karren schenken will, ist es etwas unfreundlich von dir, dass du mir das abschlägst.« »Sag doch das nicht«, rief Klein Hans, »ich möchte um nichts in der Welt unfreundlich sein.« Und er rannte nach seiner Mütze und schleppte sich mit dem schweren Sack auf den Schultern davon. Am nächsten Morgen in aller Frühe kam der Müller, um das Geld für sein Mehl abzuholen. Aber der kleine Hans war so müde, dass er noch im Bett lag. »Du bist doch ein Faulpelz«, sagte der Müller. »Ach, verzeih«, sagte der kleine Hans, indem er sich die Augen rieb und die Nachtmütze abnahm, »aber ich war so müde, dass ich mir dachte, bleibst noch ein Weilchen im Bett und hörst die Vögel singen. Weißt du, dass ich immer besser arbeite, wenn ich die Vögel hab singen hören?« »Das freut mich«, sagte der Müller und schlug Klein Hans auf den Rücken, »denn ich möchte, dass du gleich, wenn du fertig angezogen bist, hinauf zur Mühle kommst und mir das Scheunendach ausbesserst.« »Würdest du es für unfreundschaftlich von mir halten, wenn ich sagte, dass ich zu tun habe?« »Na, weißt du, ich denke, es ist doch wohl nicht zu viel verlangt dafür, dass ich dir meinen Karren schenken will. Aber natürlich, wenn du nicht willst, dann gehe ich und mache es selber.« »Oh, auf keinen Fall«, schrie der kleine Hans, und er sprang aus dem Bett, zog sich an und ging zur Scheune hinauf.
Wir ahnen es schon, das wird übel ausgehen mit dieser Freundschaft. Ist halt auch keine Schmonzette aus Hollywood. Wir fragen heute, wie es denn sein kann, dass Länder, die eigentlich miteinander befreundet sind, sich dann doch ausspionieren gegenseitig oder anderen dabei helfen, um einen Freund auszuspionieren. Dänemark hat genau das gemacht und den USA geholfen, Daten zu sammeln über Politiker und was weiß ich noch alles hier in Deutschland. Und das verwundert dann doch ein bisschen, denn Dänemark gehört nachweislich zur Europäischen Union, wie auch Deutschland. Wir sind also auf eine gewisse Weise freundschaftlich miteinander verbunden. Da gehört sich so etwas eigentlich nicht, sollten wir denken. Unser ARD-Sicherheitsexperte Michael Götschenberg allerdings meint, wenn wir uns darüber aufregen und empören, dann haben wir nicht so ganz verstanden, wie Geheimdienste arbeiten.
Wie Kai aus der Kiste ist es mit einem Mal wieder da. Der Abhörskandal rund um die NSA, der uns über Jahre intensiv beschäftigt hat. Und irgendwie ist alles ganz ähnlich wie damals. Die politischen Empörungsrituale beispielsweise. Abhören unter Freunden, das geht gar nicht, sagte Angela Merkel zu Beginn der Enthüllungen seiner Zeit. Dann wurden die Deutschen mit der Zeit allerdings zunehmend kleinlaut. Bei der Aufklärungsarbeit zu den Abhörzielen der NSA biss der Untersuchungsausschuss des Bundestages nämlich auf Granit und beschäftigte sich damals zunehmend mit dem, was der Bundesnachrichtendienst getrieben hat. Und siehe da, was die NSA konnte, das konnte der BND auch, wenn auch eine Nummer kleiner. Es wurde munter abgehört und zwar auch unter Freunden. Scheibchenweise wurde bekannt, dass der BND zahlreiche europäische Regierungen, EU-Institutionen, Botschaften von EU-Partnern in anderen Ländern sowie militärische Einrichtungen abhörte.
Gleichzeitig wurde bekannt, dass der BND der amerikanischen NSA genau das ermöglichte, was jetzt über die Dänen bekannt wurde. Den Zugang zu Kommunikationsknoten, um die Kommunikationskanäle gezielt nach Suchbegriffen, E-Mail-Adressen, Telefonnummern usw. so zu durchforsten. Dass auch die Dänen der NSA diesen Zugang ermöglicht haben, ist also alles andere als erstaunlich. Und es wird andere Länder in Europa geben, die das getan haben. Die Empörung darüber ist vor allem für die Galerie. Nichts von dem, was jetzt bekannt wurde, ist wirklich erstaunlich oder neu. Alle empören sich über das, was sie selber tun, aber niemals zugeben würden, es sei denn, sie müssen, wie seinerzeit der BND bzw. in seinem Namen das Kanzleramt. Das zog damals die Reißleine. Die technische Aufklärung des BND kam zwischenzeitlich quasi zum Erliegen und glich einem rauchenden Trümmerfeld. Im Ergebnis wurde mit dem BND-Gesetz eine gesetzliche Grundlage fürs Abhören geschaffen, die kürzlich noch einmal neu gefasst werden musste, nachdem das Bundesverfassungsgericht sie für verfassungswidrig erklärt hatte. Seitdem ist dem BND das Abhören von EU-Institutionen und EU-Bürgerinnen und Bürgern untersagt, von bestimmten Ausnahmen abgesehen. Auch Wirtschaftsspionage ist dem BND verboten. Die europäischen Partner, die sich seinerzeit lauthals über die Abhörpraxis der Deutschen beschwert hatten, waren allerdings nicht bereit, ihren Geheimdiensten ähnliche Fesseln anzulegen, schon gar nicht Franzosen und Briten. Man darf getrost davon ausgehen, dass sie ihre deutschen Freunde ebenfalls abhören. Deswegen sind Ideen wie die Schaffung eines gemeinsamen europäischen Geheimdienstes bis auf Weiteres nichts als Blütenträume.
Sagt Michael Görtschenberg, unser ARD-Fachmann für das Thema Sicherheitspolitik. Georg Maskolo hat zugehört, Autor und Journalist und beteiligt an diesen Recherchen rund um Dänemarks Rolle in der NSA-Affäre. Herr Maskolo, dürfen wir uns in Deutschland, vielleicht sollten wir uns in Deutschland vielleicht auch deswegen nicht so empören über all das, weil wir da selbst mitmischen, also wir, der BND?
Also jedenfalls haben wir, das hat der Kollege Götschenberg ja gerade beschrieben, mitgemischt. Ich will übrigens daran erinnern, dass nur nachdem wir die Bundesregierung mit entsprechenden Erkenntnissen konfrontiert haben, die Bundesregierung das Parlament darüber unterrichtet hat. Das ist ein Betrug am Parlament gewesen, wie ich es in meiner beruflichen Laufbahn selten erlebt habe, wenn man sich die Dauer anschaut, in der die Bundesregierung ausspähen unter Freunden auf der einen Seite gesagt hat, aber auf der anderen Seite nicht damit rausrückte, dass es solche Praktiken in der Vergangenheit gab. Jetzt stimme ich in einem irgendwie nicht zu, weil so, es schwingt dann so ein kleines bisschen mit, man soll sich nicht aufregen, es sei letztlich eine Frage davon, dass erwachsene Staaten, das ist ein Akt der Realpolitik, sich gegenseitig abhören. Ich bin, was das angeht, gegenteiliger Meinung. Und ich glaube, dass das das Vertrauen unter Freunden enorm beschädigt. Wir sehen es auch jetzt wieder an der Reaktion Schwedens, an der Reaktion Norwegens beispielsweise. Und deswegen bin ich ein Freund davon, dass solche Dinge von Zeit zu Zeit das Licht der Öffentlichkeit erblicken, so wie wir es im Fall Snowden gesehen haben, weil sich dann nämlich eins ändert. Geheimdienste sind in der Vergangenheit davon ausgegangen, dass insbesondere diese Form von elektronischen Abhörmaßnahmen niemals bekannt werden würden. Das heißt, man kann machen, was man will, weil man am Ende keinen politischen Preis dafür bezahlt, weil man es nie rechtfertigen und erklären muss.
Und sich auch in einem rechtsfreien Raum vielleicht bewegt in dieser Hinsicht.
Das kommt dazu, aber sagen wir mal auch in der klassischen politischen Folgenabwägung im Bereich der menschlichen Spionage. In den USA nennt man das den Washington Post Test. Was würde man eigentlich machen, wenn morgen auf Seite 1 stehen würde, was man da macht? Kann man das dann eigentlich noch erklären? Will man das erklären? Im Bereich der elektronischen Spionage gab es das nie, weil man gesagt hat, kriegt sowieso keiner mit. Und dann kann ich auch noch mal einen Haken hier setzen. Bei einem Journalisten, bei der EU, bei der Bundeskanzlerin. Eigentlich egal. Ich gucke mal, wo ich ran kann. Aber ein so machtvolles Instrument wie das weltweite Abhören kann nicht vollständig ungeregelt und darf nicht vollständig ungeregelt sein, weil es ein Instrument ist, mit dem man Gutes bewirken kann, indem man beispielsweise nach Terroristen sucht oder tatsächliche wichtige außenpolitische und militärische Vorgänge aufdeckt. Aber man kann damit auch Schreckliches anrichten. Deswegen bin ich ein Freund davon, dass dieses Instrument parlamentarisch kontrolliert und von Zeit zu Zeit ehrlich gesagt auch im Licht der erklärt und begründet werden muss.
Es gibt ja eine Kontrolle im Parlament, natürlich auch erst
so richtig bekannt geworden in der Öffentlichkeit und in der öffentlichen Diskussion seit dieser sogenannten NSA-Affäre, das Parlamentarische Kontrollgremium im Bundestag. Da sitzen Abgeordnete drin, die geheime Informationen bekommen von den Geheimdiensten, auch über Skandale, aber die dürfen ja danach nichts drüber erzählen. Ist ja geheim. Kommen Sie da noch mit? Also es klingt für mich ein bisschen unlogisch, wenn es um Kontrolle geht. Dann muss ich doch auch irgendwas in die Öffentlichkeit hinaus posaunen dürfen.
Also in ganz seltenen Ausnahmefällen darf das Gremium es auch. Ansonsten gilt, Sie haben es gesagt, tatsächlich das Prinzip der Geheimhaltung. Jetzt muss man sehen, dass mit dem jetzt in Kraft tretenden neuen BND-Gesetz es ohnehin noch mal eine große Veränderung geben wird, nämlich ein Gremium von Juristen, das zukünftig dem der BND vorlegen muss, wen er eigentlich warum abhören will. Das ist eine Vorgabe des Bundesverfassungsgerichtes. Das ist jetzt eine etwas, sagen wir mal, der BND klagt und sagt, das wird jetzt sehr kompliziert. Aber ich würde darauf setzen, dass jetzt das geschieht, was ich gerade gesagt habe, nämlich, dass dieses machtvolle Instrument in einem Rechtsstaat nur mit rechtsstaatlicher Kontrolle eingesetzt werden darf, zu den Dingen, die tatsächlich einen Sinn machen, die unserer Sicherheit dienen und nicht zu zweifelhaften Aktionen. Und ich würde in der Zukunft hoffen, ehrlich gesagt auch nicht mehr, um festzustellen, was im Élysée-Palast oder in Rom oder in London gedacht wird.
Um das noch mal ein bisschen zu unterstützen, was Sie sagen, es ist ja auch bekannt geworden bei dieser NSA-Affäre, dass die USA dem Bundesnachrichtendienst sogenannte Selektoren genannt haben, also im Prinzip Stichworte, nach denen der BND sucht und Informationen, Kommunikation scannt mit diesen Stichworten. Das sollen mehr als 8 Millionen Stück gewesen sein. Ich meine, es könnte jetzt auch die Begründung kommen, ja, so viele brauchen wir aber für die Terrorabwehr. Ist das glaubwürdig?
Nein, das ist ja von Beginn an die Argumentation gewesen. Die ist nie falsch gewesen, aber sie ist auch nie richtig gewesen. Fragen Sie Geheimdienste danach, warum sie das machen, dann sagen sie sofort, dass es darum geht, Terroristen zu jagen, Kriminelle zu jagen. Und das ist auch immer ein Teil der Wahrheit. Und den anderen Teil erfahren Sie dann eben nicht, dass es um ganz schlichte, normale Spionage geht und dabei auch solche unter Freunden. Ich kann mir schlechterdings nicht vorstellen, dass der Sicherheitsgewinn für dieses Landes beispielsweise ein großer ist, wenn man sich entscheidet, die Beamten bei der EU-Kommission abzuhören oder im Élysée-Palast. Ich halte das für gefährlichen Unsinn und bin ehrlich gesagt auch guter Dinge, dass die Snowden-Enthüllungen doch dazu geführt haben, dass die einen oder anderen aus Überzeugung und die anderen aus Sorge davor, dass es wieder mal rauskommen könnte, was diese Praxis angeht, ein bisschen vorsichtiger geworden sind.
Sie sagen aber, wenn ich das richtig raushöre, das können wir trennen. Also was ist wirklich notwendig und was nicht?
Ja, ich glaube, dass man das ganz problemlos voneinander trennen kann und dass wir uns übrigens auch die allermeisten jedenfalls sehr schnell darauf einigen können und sagen können, welche Aufgabe möchten wir für Geheimdienste? Wo möchten wir, dass sie ganz klassisch in unserem Interesse, beispielsweise im Bereich der Gefahrenabwehr, tätig werden? Ich glaube auch, dass die allermeisten Menschen keine Schwierigkeiten damit haben, sich vorzustellen, dass der BND etwa herausfindet, was in China gedacht und getan wird oder in Russland oder in Belarus und in all diesen Weltregionen. Ich habe allerdings erheblichen Zweifel und bin da ganz nah bei der Kanzlerin, dass ich glaube, dass sich Ausspähen unter Freunden nicht gehört. Und dass es obendrein auch ehrlich gesagt keinen bedeutenden Sicherheitseinbußen für uns bedeutet, wenn wir diesen Unsinn in Zukunft lassen.
Die Einschätzung von Georg Maskolo vom Rechercheverbund von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung. Haben Sie vielen Dank. Wären der Müller und der kleine Hans auch Geheimdienste in diesem Märchen von Oscar Wilde, dann wäre das eine sehr einseitige Beziehung. Der eine hilft immer nur dem anderen und fühlt sich auch noch irgendwie gut dabei.
Hans arbeitete den ganzen Tag bis Sonnenuntergang. Und bei Sonnenuntergang kam der Müller nachsehen. »Hast du jetzt das Loch in dem Dach ausgebessert, kleiner Hans?« rief der Müller mit munterer Stimme. »Es ist völlig ausgebessert«, antwortete der kleine Hans und stieg die Leiter hinab. »Ah«, sagte der Müller, »es ist doch keine Arbeit so angenehm wie die, die man für andere tut.« »Es ist sicher ein großer Vorzug, dich sprechen zu hören«, antwortete der kleine Hans, indem er sich hinsetzte und die Stirne wischte. »Ein wirklich großer Vorzug. Aber ich fürchte, ich werde wohl nie so schöne Gedanken haben wie du.« »Oh, sie werden dir schon kommen«, sagte der Müller, »aber du musst dir mehr Mühe geben. Jetzt hast du nur die Praxis der Freundschaft. Eines Tages wirst du auch die Theorie haben. Aber jetzt, da du das Dach ausgebessert hast, tust du gut, nach Hause zu gehen und dich auszuruhen. Und als er zu Hause war, war er so müde, dass er auf seinem Stuhl einschlief und erst am hellen Tag wieder aufwachte. »Wie herrlich wird es heute in meinem Garten sein«, sagte er und begann sofort zu arbeiten. Aber irgendwie kam er nie dazu, im geringsten nach seinen Blumen zu sehen, denn sein Freund, der Müller, sprach jeden Augenblick bei ihm vor und hatte weite Gänge für ihn oder er holte ihn zur Hilfe in die Mühle. Der kleine Hans war manchmal recht betrübt, da er fürchtete, die Blumen dächten, er hätte sie vergessen. Aber er tröstete sich mit der Erwägung, dass der Müller sein bester Freund sei. »Übrigens«, pflegte er zu sagen, »er gibt mir ja auch seine Schubkarre, und das ist ein Akt reinen Edelmuts.«
Und es geht doch, ausspähen unter Freunden. Darum geht's heute in HR2 Kultur der Tag. Und so viel sei verraten, diese sogenannte Freundschaft bei Oscar Wilde geht am Ende ganz schlecht aus für den Hans. Ist aber auch nur ein Märchen. Bei Staaten im echten Leben müsste das doch anders sein. Uns wird zumindest häufig gesagt, wie wichtig es ist, Freunde zu haben in der Welt. Vielleicht ist das aber auch viel zu romantisch gedacht.
Der französische Staatspräsident Charles de Gaulle stellte einmal fest, Staaten haben keine Freunde, sie haben Interessen. Dabei, 1962 rief dieser Charles de Gaulle:
Es lebe die deutsch-französische Freundschaft!
Ein Jahr später unterzeichneten er und Bundeskanzler Konrad Adenauer den deutsch-französischen Vertrag. Also gibt es doch eigentlich diese deutsch-französische Freundschaft. Eine neue Freundschaft, historisch gesehen, gerade mal um die 60, 70 Jahre alt. Vorher war Frankreich ja sogar der Erbfeind. Es gibt auch die deutsch-amerikanische Freundschaft. Da sind doch, dem Wortsinn nach, die Staaten miteinander befreundet. Früher sprach man in der DDR von der unverbrüchlichen deutsch-sowjetischen Freundschaft, der sogar Straßen gewidmet waren. Manchmal wurde sogar mehr als nur Freundschaft besungen.
Da gründeten wir ganz formell Privatgesellschaft DSL, deutsch-sowjetische Liebe.
Diese Liebe endete allerdings ziemlich jung, nach nur 4 Jahrzehnten, weil die beiden verliebten Freundinnen DDR und UdSSR nicht mehr lebten. Letztlich sind das eh im Zweifel Lippenbekenntnisse. Plötzlich können sich die Beziehungen verschlechtern. Da kommt ein Donald Trump an die Macht und von jetzt auf gleich ist alles nicht mehr so freundschaftlich zwischen Berlin und Washington. Kanzlerin Angela Merkel verzog, wenn Donald Trump ihr irgendetwas Seltsames erzählte, gequält und verächtlich das Gesicht. Mit dem wollte sie nicht Freund sein, weil sie wusste, die meisten Deutschen wollen das auch nicht. Dafür schrieb sich Donald Trump wunderschöne Liebesbriefe mit dem nordkoreanischen Diktator Kim Jong-un.
He wrote me beautiful letters, and they're great letters. We fell in love.
Und sie verliebten sich ineinander, schwärmte Trump. Romeo und Julia, der knallharte Kapitalist und der brutale kommunistische Diktator. Ist das nicht die besonders skurrile Karikatur aller Freundschaften zwischen Staaten? Naja, befreundete Staatschefs können doch zum Klima zwischen zwei Ländern beitragen. Kohl und Mitterrand zum Beispiel, vorher Helmut Schmidt und Giscard d'Estaing, später Merkel und Sarkozy, dann Merkel und Hollande, Merkel und Macron. Da wuchsen sogar manchmal die Namen zusammen zu Mercosy und Mercolande. Und so richtig schlimm verschlechtert hat sich das Klima zwischen Frankreich und Deutschland in all den Jahren nicht mehr. Ein bisschen Streit kann es auch sonst mal zwischen zwei Freunden oder Freundinnen geben. Bis zum Beweis des Gegenteils kann man bei Frankreich also sagen, ja, das ist eine Freundschaft zwischen Staaten. Die Männerfreundschaft zwischen dem Ex-Kanzler Schröder und dem immer noch Präsidenten Putin zeugt dagegen nicht mehr von einer großen Liebe zwischen Deutschland und Russland. Vielleicht finden sich aber doch Spuren einer mal wirklichen Verbundenheit, egal welcher Partei sie angehören. Sachsens Ministerpräsident Kretschmer wie Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig. Beide setzen auf gute Beziehungen zu Russland, mehr als die Bundesregierung oder westdeutsche Bundesländer. Das sind, könnte man sich vormachen, vielleicht die wirklichen emotionalen Verbindungen Ostdeutschlands mit der Ex-Sowjetunion. Aber Wahrscheinlich erklärt sich das einfach auch nur ganz profan durch gemeinsame wirtschaftliche Interessen, zum Beispiel an der Nord Stream 2 Pipeline durch die Ostsee.
Die Analyse von Christoph Keppeler aus unserer Politikredaktion. Dr. Paul Wiedmer kennt sich mit den Beziehungen von Staaten aus. Er war unter anderem als Botschafter der Schweiz in Jordanien und Kroatien. An der Universität von St. Gallen hat er außerdem viele Jahre lang internationale Beziehungen unterrichtet und er hat ein Handbuch für Diplomaten geschrieben. Einen schönen guten Tag.
Guten Abend, Herr Wagner.
Wir hatten das Zitat in dem Bericht von Christoph Keppeler gerade ganz am Anfang von Charles de Gaulle, der mal gesagt hat, dass es zwischen Staaten keine Freundschaften geben kann, sondern eben nur Interessen im Vordergrund stehen. Hatte der Mann recht?
Ja, im Prinzip hat er recht. Die Realpolitik ist ganz sicher die Grundlage der diplomatischen Beziehungen zwischen den Staaten.
Trotzdem wird,
ja. Das muss man auch sagen, so ganz befriedigend tut es nicht, auch wenn es immer praktiziert wird. Eigentlich besteht schon das Bedürfnis, dass man mehr möchte, als nur Beziehungen nach Interessen zu pflegen.
Ich habe da auch gerade schon gezuckt, haben Sie gemerkt, denn es wird ja auch immer wieder in der Politik viel davon gesprochen, dass es die Freundschaft zwischen Deutschland und Frankreich gibt. Die machen ja auch vieles gemeinsam in Europa. Also da muss dann doch irgendwas dran sein, oder?
Ich würde sagen, da ist etwas dran. Und zwar nicht nur jetzt zwischen Deutschland und Frankreich, welches ein ganz schönes Beispiel ist, aber insgesamt eigentlich möchte man, dass freundschaftliche Beziehungen das internationale Staatensystem prägen. Wenn Sie schauen, steht schon in Artikel 1 der Charta der Vereinten Nationen, dass der Zweck der Vereinten Nationen sei, die Freundschaft zwischen den Staaten zu pflegen. Und wenn Sie Diplomat sind, wenn Sie Botschafter sind, dann müssen Sie sich, wenn Sie einen neuen Posten antreten, beglaubigen. Das heißt, Sie müssen überreichen dem Staatschef ein Schreiben Ihres Staatschefs, in welchem Sie als der Vertreter des Staates beglaubigt werden. Und da drinnen steht immer, dass Sie Ihren Posten antreten, um die Beziehungen zu pflegen, die freundschaftliche Beziehung zu pflegen und zu vertiefen.
Mhm. Auf welcher Ebene oder vielleicht auch in welchen Situationen haben Sie denn in Ihrer Arbeit als Diplomat das mal erlebt, wie echte Freundschaften auf der politischen Ebene geknüpft wurden oder auch zwischen Staaten?
Also es gibt natürlich, sagen wir mal, die rein persönliche Ebene und da kommt es immer wieder vor, dass man eine Sympathien hat, nicht? Das ist zwischen Menschen schon, aber zwischen Staaten eigentlich, die Freundschaft zwischen Staaten ist doch etwas anderes.
Mhm.
Persönliche Freundschaften sind ja im Allgemeinen sehr exklusiv, man ist nicht mit jedermann Freund. Zwischen den Staaten aber wäre es eigentlich wünschenswert, dass die Freundschaft mit allen gepflegt wird. Und so bedeutet sie meistens eigentlich nicht viel mehr als freundschaftliche Beziehungen sind friedliche Beziehungen.
Was ja auch schon viel wert sein kann.
Ja, das, was schon viel sein kann. Und so ist es eigentlich fast leicht zu erkennen, wann keine freundschaftlichen Beziehungen bestehen. Nämlich dann, wenn diplomatische Beziehungen abgebrochen werden. Das ist ein eindeutiges Zeichen für nicht freundschaftliche Beziehungen.
Da sehen wir also ganz klar, dass es diesen Begriff Freundschaft immer nur mit einer Erläuterung oder einem Kontext geben kann. Also Freundschaften unter Menschen, klar, das erleben wir selber jeden Tag. Die sehen natürlich ganz anders aus als diese Freundschaft, die bei Staaten immer wieder heraufbeschworen wird. Aber auf der anderen Seite, gerade beim Beispiel Deutschland-Frankreich, kann sowas wie Freundschaft zwischen Staaten auch vielleicht dann gerade erwachsen, wenn es vorher eine Feindschaft gegeben hat. Gerade Deutschland und Frankreich, die standen sich in zwei Weltkriegen als Feinde gegenüber.
Ganz sicher, das hat dazu beigetragen und von dort her will auch jeder Staat im Voraus schon viel Wert darauf legen, dass man die zarte Pflanze da nicht wieder zerstört. Nicht?
Mhm.
Umgekehrt, natürlich das Beispiel, das ich besser kenne noch, ist zwischen der Schweiz und Deutschland. Ich war ja in den 90er Jahren 7 Jahre lang Gesandter in Berlin und stellte dort immer wieder fest, wie freundschaftlich das wir sind, so dass ich manchmal sogar sagen musste, halt, Also bei aller Freundschaft gibt es doch zwischen den Staaten gewisse Unterschiede. Insbesondere wenn Berliner Freunde meinten, ja, die Schweiz sei, weil sie großenteils auch deutschsprachig sei, eigentlich halt doch ein entfernter Verwandter.
Ah, das ging Ihnen zu weit.
Und da muss ich, ja, das ging zu weit. Da muss ich schauen, wir haben ein anderes Staatsverständnis. Unser Staatsverständnis baut nicht auf der gemeinsamen Sprache auf, sondern auf einem Willen zu einem bestimmten Freiheitsverständnis, eine Freiheit vom Staat, die von unten aufgebaut ist und nicht von oben. Und das führt halt manchmal eben dann auch zu Unterschieden, wie man das ja gerade kürzlich auch gesehen hat mit dem Rahmenabkommen mit der EU, wo die Schweiz Nein sagt, weil das gegen ihr Staatsverständnis verstößt.
Allerdings, das ist ja auch unter Freunden und Freundinnen wichtig, sich offen die Meinung zu sagen und zu sagen, Moment mal, das ist jetzt nicht in Ordnung.
Ja, das würde ich auch meinen, ist es, aber es kann doch auch Nebenwirkungen haben.
Und diese Nebenwirkungen, um auf den Aufhänger, den Anlass für unsere Sendung zu kommen, dieses gegenseitige Ausspionieren, wenn das alles so ist, wie wir es gerade auch analysiert haben, wie passt das dann eigentlich zusammen, dass auf der einen Seite diese Freundschaft betont wird und auf der anderen Seite hier bei uns in Europa oder auch bei Deutschland und den USA, dass sich dann Freunde halt doch gegenseitig ausspionieren?
Also in den internationalen Beziehungen ist die Kluft zwischen Theorie und Praxis recht groß. Das muss man festhalten. Nicht? Sie können schauen, wo immer Sie wollen. In der Theorie wird ganz sicher jedermann die Freundschaft pflegen und rühmen und anpreisen. In der Praxis, wenn es hart auf hart kommt, handelt man halt häufig anders. Sie können die schlimmsten Gestalten wie Talleyrand, der Außenminister, der die wendigste Außenpolitik führte, die es gibt, der war Außenminister von 5 verschiedenen Regierungen, von der Revolution über Napoleon bis hin zu Monarchen Ludwig XVIII. Mhm. Wusste sich immer anzupassen, aber am Schluss in seiner letzten Rede vor der Académie Française, da sagte er, es gibt nichts Zuverlässigeres in der Außenpolitik als die Ehrlichkeit. Das eine hat er praktiziert, das andere hat er gepredigt.
Sagt Dr. Paul Widmer, erfahrener Diplomat in der Schweiz und der Autor eines Handbuchs für Diplomaten. Haben Sie vielen Dank. Was Geheimdienste alles treiben, bekommen wir nur selten mit. Wenn es aber doch passiert, erlaubt das einen kurzen Einblick in die Art und Weise, wie Staaten Freundschaft definieren. Und wie sie es vor sich und dem Rest der Welt rechtfertigen können, dass sie ganz freundschaftlich sogar das Handy einer Bundeskanzlerin ausspionieren. Und es geht doch, Ausrufezeichen, ausspähen unter Freunden. Darum ging es heute bei uns. Kein Geheimnis ist es, dass Sie den Tag auch im Internet finden, als Podcast auf hr2.de und in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Dirk Wagner.